Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Im Moment ist mittwochs in der Regel ein Schwerpunktinfo. Heute Abend haben wir zwei Themen vorgesehen. Ein erstes, wesentlich größeres, längeres Thema wird sich mit Jugoslawien beschäftigen. Seit Wochen bzw. seit Monaten befindet sich Jugoslawien in den bürgerlichen Medien, in den Schlagzeilen. Und es gibt immer wieder neue, aktuelle und auch erschreckende Meldungen zu dieser gesamten Thematik. Heute Abend wollen wir versuchen, in einer Hintergrundsendung mit Vertretern aus Jugoslawien hier im Studio einmal den Konflikt vielleicht etwas einzugrenzen, vielleicht auch etwas aufzuzeigen, was die Grundstrukturen dieses Konfliktes sind. Das erste größere Thema. Zum Schluss dieser Sendung wird es dann noch etwas zu der drohenden Abschiebung gegen jüdische Menschen in West-Berlin geben. Soweit zunächst erstmal die vorläufige Programmankündigung hier im Schwerpunktinfo. Telefonisch zu erreichen, hier Radio Dreieckland 0761 31 028.
Anfangen wollen wir vielleicht mit einer aktuellen Meldung, die heute zu hören und auch zu sehen war. Jugoslawien hat keinen Staatspräsidenten mehr. Vielleicht die Frage an den Jusu Perkovic, ein Vertreter oder der Vorsitzenden der kroatischen demokratischen Gemeinschaft hier in Freiburg. Was heißt das jetzt für Jugoslawien? Was bedeutet das? Oder wie kommt es zu dieser Situation?
Ja, zuerst zu dieser Situation ist gekommen, so dass also routinemäßige Veränderungen im Staatspräsidium am 15. Mai stattfinden sollte. Der bisherige Staatspräsident von Jugoslawien, Borislav Jović, sollte abgelöst werden durch Kroate Stipan Mesić. Natürlich wegen dieser ganzen Zustände im Lande, das in letzten Monaten passiert sind, ist Serbien oder in serbischem Interesse ist nicht, dass also ein Kroate auf Führung des Staates kommt. Von daher hat Serbien also gegengestimmt und Montenegro hat Wahlen boykottiert. Montenegro also ist schon vorher hat sich auf diese serbische Vorschlag orientiert. Also was bedeutet das für gesamte Jugoslawien, ist schwer abzuschätzen. Zuerst muss man sagen, dass also zu katastrophalen Folge haben kann, weil der Staat ohne Staatschef ist, der auch Oberbefehlshaber der Militär ist. In diesem Fall kann das also falls das noch durchgeführt wird, was Herr Mesić gestern im Interview gesagt hat, dass Kroatien sich abspalten wird von Jugoslawien, falls er nicht gewählt wird. Das heißt, das kann also dazu kommen, dass also Serben in Kroatien dann Aufstand machen oder sogar Kräfte, die aus Serbien in Kroatien gekommen sind, und dass sich auch dann die sogenannte jugoslawische Volksarmee einmischt, die großen Teil großserbisch orientiert ist, und das kann zu Bürgerkrieg führen. Und dieser Bürgerkrieg kann also schlimmste Folgen haben, nicht nur für Völker in Jugoslawien, das kann also von große Ereignisse, also negative Ereignisse auf ganz Europa sich ausdehnen.
Das heißt, man muss aber erstmal die Entwicklung insgesamt abwarten, ob es vielleicht einen möglichen zweiten Wahlgang gibt. Ich kenne mich in der Verfassung jetzt nicht ganz genau aus. Oder welche Möglichkeiten es gibt, jetzt doch noch einen Staatspräsidenten zu benennen.
Ja, Da ich erste Wahlgang war um 12 Uhr und war um 1 Uhr, glaube ich, fertig und da gab es kein Ergebnis. Dann war eine Pause und ich glaube, danach zweite Wahlgang war auch nichts, so viel ich erfahren habe. Ob sich zurzeit was geändert hat, weiß ich nicht. Nur nach Verfassung ist so, dass falls der neue Präsident nicht gewählt wird, dem alten muss man Mandat verlängern oder muss man einen neuen wählen. Neu also kommt in Frage nur wahrscheinlich der Bundespremier Marković, der also aber mit dem auch Serben nicht zufrieden werden. Und das also ist keine Lösung, aber ich glaube, das, was Mesić versprochen hat vorgestern, dass er also, falls er nicht gewählt wird, dass er also, dass Kroatien sich von Jugoslawien trennen will, das muss man oder kann man erwarten, dass er diese Worte auch hält, weil kroatische Bevölkerung ist zurzeit also nichts mehr zu beruhigen, weil das alles, was in den letzten Monaten ertragen musste, an Erniedrigungen durch diese serbische Freischärler und Terroristen, der Geduld von der Bevölkerung, ich glaube, ist nicht mehr aufzuhalten. Und das ist auch ein Punkt, den man berücksichtigen muss.
Ja, die Geduld von Kroaten und Kroatinnen hier in Freiburg, die scheint auch gerissen zu sein. Am letzten Samstag gab es hier in der Innenstadt auch eine Demonstration organisiert von der kroatischen demokratischen Gemeinschaft hier in Freiburg. Josu, du bist Vorsitzender dieser Gemeinschaft. Kannst du was über diese Gemeinschaft erzählen, was die Ziele dieser Gemeinschaft sind oder auch Forderungen dieser Demonstration?
Ja, zuerst über unsere Verein Kroatische Demokratische Gemeinschaft. Das haben wir nach mehreren Versuchen erst mit erfolgreich Anfang 1990 gegründet. Warum erstmal erfolgreich? Weil wir haben oft versucht, hier ein kroatisches Verein in Freiburg zu gründen, aber das hat immer gescheitert an dem Druck von dem jugoslawischen Konsulat hier. Der duldete nur also oder konnte nur sowas dulden, was also jugoslawisch ist oder aber alles, was kroatisch oder kroatische Zeichen hatte oder Name, das wurde also unterdrückt oder also wurden Leute erpresst und das mussten sich Leute zurückziehen und diese Vereine auflösen. Vor zwei Jahren kam es ziemlich also zu etwas durch auch Perestroika in Sowjetunion, auch also durch politische Bewegungen in gesamte Jugoslawien und besonders dann in Kroatien. Das hat sich auch reflektiert auf hier in Freiburg oder bundesweit lebende Kroaten, die dann versucht haben, also so Vereine zu gründen, die etwas Demokratisches in sich haben, dass sich Bevölkerung oder Volk, der in Ausland ist, in Inland, auch etwas auf Demokratie oder Schwerpunkt auf Demokratie legt. Und deswegen sind meiste Vereine heißen Kroatische Demokratische Gemeinschaft. Solche Vereine, also von verschiedenen Leute aus Bundesrepublik, Nordamerika, Südamerika und Australien sind nach Kroatien gekommen Anfang letztes Jahres, als die erste freie Wahlen in Kroatien ausgeschrieben waren, haben sich da kandidiert als politische Partei und haben über 60% Wahlen gewonnen. Und das ist jetzt also regierende Partei in Kroatien. Unser Verein also ist auch vorher gegründet, als die Partei in Kroatien gewählt oder gegründet und gewählt wurde. Und auch demokratisch trägt sie Name, weil diese Menschenrechte in gesamter Jugoslawien waren also ganz unterdrückt, ne? Oder also das Staat ohne Menschenrechte, die man nicht, also das, was da alles passierte, konnte man nichts also in westlichen Staaten erfahren. Und deswegen setzte sich unser Verein oder alle anderen Vereine für eine Achtung und Geltung grundlegender Menschenrechte und Freiheiten. Das war also erste Punkt in unserer Satzung, für was man sich einsetzen wollte. Aus dem Grund einfach, dass und auch als diese kroatische demokratische Gemeinschaft in Kroatien gesiegt hat, Wahlen gewonnen hat, dann hat sie auch alle politisch Gefangene in Kroatien freigelassen, sodass in Kroatien zurzeit keine politische Gefangene mehr gibt. Also das war also Arbeit von unserem Verein, auch weiter hier in Westeuropa Leute zu informieren über also Menschenrechte in Jugoslawien und Unterdrückung von Menschen und verschiedene aus ideologische, religiöse und andere Gründe.
Jetzt haben wir ja noch einen zweiten Studiogast, den ich dann vielleicht auch noch mit einbeziehen wollte. Der Juso hat jetzt dargestellt, dass es diese Schwierigkeiten auch hier in Freiburg gibt, dass die kroatische demokratische Gemeinschaft in Freiburg Schwierigkeiten hatte mit dem jugoslawischen Konsulat, dass es da ein Konkurrenzverhältnis gibt. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz erklären, in Jugoslawien, das besteht aus 6 Republiken und 2 autonomen Provinzen. Jugoslawien ist eine Konföderation, also ein Zusammenschluss dieser Republiken und Provinzen. Kannst du Ursachen benennen für diesen Nationalitätenkonflikt? Es wird ja immer so beschrieben, dass es hauptsächlich ein Konflikt zwischen Serben und Kroaten ist, um den es hier geht, also für diese Region Serbien und Kroatien. Worin siehst du denn Ursachen für diese Konflikte?
Ich kann es vielleicht in aller Kürze versuchen zu beschreiben. Ich heiße Martin Czavelis, ja. Also ich bin der zweite Studiogast hier. Ich glaube natürlich, dass diese Ursachen schon historische Ursachen haben. Also wenn man das so ganz grob sehen würde, ist erstens eine Entwicklung im westlichen Teil des heutigen Jugoslawiens und im östlichen unterschiedlich verlaufen. Das ist klar, also wenn man so ein bisschen, ich möchte ja jetzt nicht so geschichtlich dozieren, aber einfach die jetzige westliche Grenze von Serbien, das ist der Fluss Drina, war halt die Grenze vom östlichen und westlichen Römischen Reich. Und das sind halt also die Grenze zwischen Byzanz und Okzident. Das ist so, und die Entwicklung, die historische, die da verlief hat, natürlich, die ist nicht spurlos an Menschen und an Mentalität und an Staatsformen und Möglichkeiten verlaufen. Wie sich das später zuspitzte, vor allem während des Zweiten Weltkrieges, aber auch davor sich zuspitzte, ist halt auch eine Idee, halt, dass man im heutigen Jugoslawien, also damals schon wahrscheinlich die serbischen Nationalisten oder die Intellektuellen, um das konkreter zu benennen, an ein Großserbien dachten und eventuell auch an eine Piemont-Rolle Serbiens bei der Schaffung eines neuen Jugoslawiens. Und die Idee dieser Staates, die ist in der Tat so als vielleicht gemeinsame Produkt von vielen südslawischen Völkern, zu denen übrigens auch Bulgaren gehören, aber die waren halt miteinander zerstritten, schon entstanden auch als Emanzipationsidee, als Befreiungsidee auch von Ungarn und Österreich, denn Kroatien und Slowenien und Bosnien und Herzegowina waren tatsächlich Bestandteile des österreichisch-ungarischen Reiches, also des Habsburger Reiches. Und nach dem Zusammenbruch von diesem Reich entstand dann als Zusammenschluss von Königreich Serbien, das eigentlich nur das engere Gebiet des heutigen Serbiens ohne autonome Provinzen und eines westlichen großen Staates, als das sich später dann Königreich Jugoslawien nannte. Das war dann das sogenannte erste Jugoslawien, das sehr schnell war ein Königreich, aber irgendwie auch mit einer parlamentarischen Demokratie. Allerdings wurde sie sehr schnell abgeschafft, schon 1929 und durch eine Diktatur des serbischen Königs Alexander halt ersetzt. Und da war schon aufgrund der Stellung der Serben in der Armee, in der Polizei und so, war spürbar, dass der Druck und dieser hegemoniale Druck auf andere Völker Jugoslawiens sehr stark war und dass sich da schon einiges anstaute und das später zu einer halt Katastrophe für einige Bevölkerungsteile, vor allem serbische, da während des Zweiten Weltkrieges führte, die während dieses Zeitraumes, als es einen kroatischen Staat gab, also als Satellitenstaat vom Dritten Reich, tatsächlich verfolgt und ermordet worden. Und auf diese Erfahrung, auf diese historische Erfahrung heutzutage berufen sich auch viele Serben, berufen sich, was natürlich nicht bedeutet, dass es tatsächlich gerecht ist, das damalige Regime mit dem heutigen demokratisch gewählten in Kroatien gleichzusetzen. Das ist auch das Ärgerlichste, was die Leute da ärgert, weil sie, sobald sie den Namen Kroaten erwähnen, gleichgesetzt werden mit Ustascha. Und das ist halt jetzt in dieser Zeit, wo man sich etwas demokratischer artikulieren darf, lassen sich die Leute sowas nicht mehr gefallen.
Muss man vielleicht kurz erklären, Ustascha, das war die faschistische Bewegung?
Das war die kroatische 41. damals. Wobei gesagt werden muss, dass die entstand zunächst als Opposition auf den serbischen Druck und später durch diese Gründung eines selbstständigen Staates, allerdings im Rahmen vom Dritten Reich, ist es natürlich so gewesen, dass die später auf der anderen Seite standen, auf der Verliererseite, weil sie halt Satellitenstaat des Dritten Reiches waren. Wobei ist es selten in der späteren Geschichtsschreibung erwähnt worden, dass auch die serbischen Chetniks auch eigentlich zu den Verlierern gehörten. Aber die hatten ein bisschen bessere Beziehungen zu den Engländern. Und das hat sich, so wie die Geschichte da verläuft und geschrieben wird, ist natürlich vielleicht ein bisschen undifferenziert dargestellt worden, die Rolle von beiden extremen Parteien und von beiden Bewegungen. Allerdings sind die damaligen Geschehnisse, die sind tief im Bewusstsein von allen Leuten, also in Jugoslawien, und das wird vor allem bei den Serben mit Recht als eine Bedrohung empfunden von damals, und auf diese Bedrohung berufen sich heute immer noch, obwohl die Leute von damals schon sagten, also es sind nicht nur Serben ums Leben gekommen, sondern halt auch Kroaten, auch Zigeuner, und so wie es halt üblich war in damaligen Regimen.
Du sagtest, die Ursachen liegen auch in der Geschichte, es hat auch historische Ursachen. Tito hat nun versucht, diese Nationalitätenkonflikte zu dämmen oder er hat versucht, ein neues Bewusstsein zu schaffen, indem er sagte, in erster Linie sind wir Kommunisten und dann haben wir eine Nationalität. In erster Linie wollen wir eine Selbstverwaltungsgemeinschaft und dann stehen die Nationen an. Das heißt, Tito hat es nicht geschafft, so ein Nationalbewusstsein abzuschaffen, auch bei den serbischen Menschen nicht, oder verstehe ich das falsch?
Nein, das ist bei keinem Volk in Jugoslawien gelungen. Das ist ja eine ganz interessante Entwicklung, dass bei keinem Volk, trotz des offiziellen Doktrin, dass man halt zunächst so eigentlich Jugoslawien sein sollte, das ist eigentlich nie gelungen. Dieses nationale Gefühl ist bei den Slowenen, bei den Kroaten, bei den Serben, bei den Mazedoniern, bei den Montenegrinern, die allerdings erst im kommunistischen Staat wieder sich zur eigenen Nationalität bekennen durften. Also in diesem Königreich, also mit dem serbischen König, mit dem alten ersten Jugoslawien, gab es nur drei Völker, die anerkannt wurden. Das waren Serben, Kroaten und Slowenen und kein anderes. Und Tito hat es im Gegenteil, der hat es ermöglicht, dass es eine Nation wie Mazedonische entsteht und seit 72 die Mohammedanische in Moslems. Moslems, ja. Die Moslems, das ist so eine Einmaligkeit vielleicht in der Welt, dass die Religionszugehörigkeit so als Nationalität gilt als Nationalität. Das ist, und das ist eigentlich nie abgeschafft worden. Das war auch nie das Ziel von Partisanenkampfes, dass es abgeschafft wird. Im Gegenteil, sondern das Ziel war einfach ein Leben in einem Staat, und zwar in einem föderativen Staat. Du hast das vorhin ein bisschen verwechselt. Also Jugoslawien ist, falls es noch existieren sollte, so ein föderatives System, also mit selbstständigen föderativen Einheiten. Und Serbien ist dann ein föderativer Staat, praktisch souverän, mit zwei autonomen Provinzen, die allerdings abgeschafft wurden. Also Kosovo, wie bekanntlich, seit 1982. Und Vojvodina ist abgeschafft, ist sozusagen nach dieser berühmt-berüchtigten 8. Sitzung des serbischen KP 88. Und ist eigentlich Montenegro so ein bisschen als Vasallenstaat gemacht worden. Also das ist eigentlich, die betrachten sich viele eigentlich auch als Serben und als wären sie nicht so eigenständige Nationen. Der häufige Vorwurf an Kroaten und Slowenen, sie würden sich gerne abspalten, trifft auch nicht so hundertprozentig zu. Denn die ersten Abspaltungsversuche unternahm gerade Serbien. Also die haben die Verfassung von 1974 gebrochen, haben sie Autonomie abgeschafft, haben sie Armee eingesetzt, ohne Zustimmung von Bundesorganen.
Genau.
Und das ist also so absolut selbstständig souverän. Staatlicher Akt ist zunächst da unternommen worden. Und da hat sich natürlich durch die demokratische Entwicklung und vielleicht ein bisschen pro-westliche Orientierung Sloweniens und Kroatiens, hat sich da schon ein Widerstand halt aufgebauscht in Serbien, eigentlich zur Rettung Jugoslawiens, also mit dem Namen vielleicht schon ein bisschen zur Rettung des Restsozialismus.
Jetzt sind wir so auf die historischen Gegebenheiten eingegangen. Vielleicht machen wir jetzt etwas Musik und versuchen dann auch politische oder ökonomische Faktoren zu hinterfragen, die es in Jugoslawien, die wohl auch mit diesem Nationalitätenkonflikt zu tun haben.
Seconds away from
dieser Stelle wollten wir eigentlich Musik aus Jugoslawien spielen. Das ist aber nicht gelungen, weil wir so schnell heute keine Musik aus diesem Land, um das es heute hier in der Schwerpunktsendung gehen wird, gekriegt haben. Und deswegen war das jetzt einfach etwas willkürlich ausgewählte Musik.
Ja, weniger willkürlich ist wohl oder zufällig die ökonomische Situation in Jugoslawien. In Jugoslawien gibt es ein sehr starkes Entwicklungsgefälle vom Nordwesten in den Südosten, eben reichere Republiken und ärmere. Makedonien liegt eben ganz im Süden und gehört sicherlich zu den ärmsten, wie auch Kosovo, während Slowenien zu den reicheren Republiken gehört. Frage, wie kommt es dazu? Wieso ist das Verhältnis so krass?
Also wenn ich als Erster da auf die Frage eingehen darf, ist schon erwähnte historische, unterschiedliche historische Entwicklung da. Zweitens ist auch ein bisschen begünstigt durch die natürliche Lage Kroatiens. Und drittens ist vielleicht ein vergessener Aspekt, dass die ersten Auswanderer, also diese Arbeitsmigranten, gerade aus Kroatien kamen und aus kroatischen Gegenden in Bosnien und Herzegowina. Und es gab 1989 eine Untersuchung, die belegte, dass Jugoslawien seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges bis 1988, also ausgegeben in Anführungsstrichen 100 Milliarden Dollar, 50 Milliarden Dollar, also Einnahme, Ausgaben, wurden aus Überweisungen von den sogenannten Gastarbeitern und dem Tourismus erwirtschaftet und nur die Hälfte durch die industrielle Produktion, also die andere Hälfte. Und das ist und klar, dass die meisten Devisen zunächst nach Kroatien flossen, wobei nicht verschwiegen werden darf, dass durch ein zentrales Banksystem die Devisen in die Zentralbank Jugoslawiens nach Belgrad kommen und von da aus verteilt werden nach nationalem Schlüssel und nach Unterentwicklungseinschätzung der Bundesbehörden. Das heißt, wenn so als Beispiel der Beitrag von den reicheren Republiken größer war, das heißt, die bekamen aus der Bundeskasse auch wesentlich weniger. Ich habe auch eine interessante Zahl, ein sehr unterentwickeltes Ländchen in Jugoslawien, ist die Teilrepublik Montenegro, ist es halt auch sehr bergig und halt von der Natur nicht gerade begnadet dafür, dass sie als Industrie Land irgendwie da existieren könnte, hat auch ein bisschen Küste, so ähnlich wie Kroatien und lebt eigentlich vom Tourismus. Aber es ist interessant, es sind ein paar interessante Daten dabei. Zum Beispiel 1990 bekam diese Republik aus der Bundeskasse 750 Millionen Dinar. Das sind ungefähr, also geteilt durch sieben, das wären halt, sagen wir mal, 100 Millionen deutsche Mark. Im Laufe des Jahres 90. Und das entsprach ungefähr 85% aller Gehälter und Löhne in Montenegro. Das heißt also, die haben die Gehälter und Löhne eigentlich nur aus der Bundeskasse bezahlt und deren Produktivität betrug nur 15%. Und das ist auch ein Streitpunkt zwischen den westlich orientierten, also entwickelten Gegenden wie in Kroatien, Slowenien und Bosnien und Herzegowina. Das darf man auch nicht vergessen, dass zum Beispiel VW hat auch ein Werk in Sarajevo und so. Es ist nicht so, dass es wirtschaftlich, Serbien ist auch wirtschaftlich nicht unterentwickelt. Das muss man schon bedenken. Das sind bestimmte Gebiete, wie Kosovo, die unterentwickelt sind. Das ist eine Sache. Und dann ist es wahrscheinlich, wie in jedem Land, so diese Nord-Süd-Gefälle besteht. Da hast du schon recht, dass ein historisch bedingtes, vielleicht unterentwickeltes Dasein von diesen Ländern das begünstigt und dass diese Diskrepanz zwischen dem Nordwesten und Südosten sehr schwer einzuholen ist. Vor allem, wenn sich in die Ökonomie auch so politisch-nationale Konflikte und Probleme noch irgendwie verwickeln und die Leute eigentlich mehr an vielleicht überkommene Ideale des 19. Jahrhunderts denken als an konkrete Lebensbedingungen, wie zum Beispiel jetzt das notwendig auch in Jugoslawien wäre, auch in Kroatien ist die wirtschaftliche Lage nicht rosig. Im Gegenteil, es ist die industrielle Produktion im Jahr 90 um 11% zurückgegangen. Was das heißt, zum Beispiel Wachstumsrate in der Bundesrepublik ist 2% da gewesen und Jugoslawien bzw. Kroatien kann sich auf keinen Fall mit der Wirtschaft, mit der Bundesrepublik messen. Für ohnehin schwache Wirtschaft in Kroatien ist so ein Rückgang hat katastrophale Folgen. Die Einnahmen aus dem Tourismus dieses Jahr werden wahrscheinlich um 80-90% zurückgehen, wegen der politischen Instabilität, die dort herrscht, die möglicherweise, zumindest wird das teilweise so behauptet, auch provoziert worden ist und wird durch einiges belegt. Das heißt, also es werden tatsächlich die Leute in Kroatien, und davon sind auch die Serben nicht verschont, tatsächlich darunter leiden. Das ist diese politische Instabilität, die sie halt aus anderen Republiken auch hineingetragen worden ist, sich selbst auch betreffen wird. Das ist
aber
so.
Im Vergleich zu anderen Republiken weiter südlich, also eben Kosovo oder Makedonien, hat Kroatien doch noch sehr gute Ausgangspositionen. Also man muss auch sagen, ja. Kroatien besitzt fast den ganzen Küstenstreifen, hat so rüber die Einnahmen aus dem Tourismus, das fällt für Makedonien zum Beispiel ganz weg. Und die Hotelbauten, die kommen ja, oder die Gelder für die Hotelbauten kommen ja auch aus Bundesmitteln.
Die hätte sie also.
Nichts generell, ne. Also das generell hat nichts verschiedene, also Betriebe, Staatsbetriebe haben investiert. Aber es war auch so, ne, dass Parteifunktionäre, Parteigenossen, ne, Tito nahestehende Leute und dann weiter bis Syndikaten, ne, Leute aus Gewerkschaft, also beste Plätze an Adriaküste in Kroatien bekommen haben, ohne überhaupt was zu zahlen. Ne, und haben sich dort diese Weekendhäuser gebaut, ne, auch Villen von wahrscheinlich von früheren Besitzer für sich geeignet, ne? Also fremde Eigentum auch, ne? Also solche Leute dann wurden aus Kroatien vertrieben, die Kroaten waren das oder Italiener oder wer noch immer. Also das heißt nicht, dass das Bund also von daher viel in Kroatien in diesem Sinne investiert hat, sondern also hat mehr von den ganzen profitiert und besonders diese Partei, also kommunistische Partei, die also großserbisch geprägt war und hat versucht, auch wirtschaftliche Profit, also wie Kolonialmacht, ne, aus Kroatien Profit zu ziehen. Und das hat sich also auch auf politische Lage im ganzen Lande gespiegelt, so dass heute man sich trennen will. Und das sieht man, Serbien will nicht Konföderation oder lässt nicht andere, also Republiken, gerade aus Jugoslawien oder in konföderatives System sich umzuwandeln. Gerade aus dem Grund, weil sie sieht in anderen Republiken also Molkkuh, ne? Die man also mulken kann und von der, weil sie, wir müssen wissen, also das im ganzen Staatsapparat ist das also Außenministerium, ist das Innenministerium, ist das Militär, egal was, sind also Montenegriner und Serben überproportionell vertreten. Und das heißt, ich glaube, dass also im Staatsapparat arbeiten bis 1 oder 2 Millionen, also Serben, und dann sagen wir dazu Familienangehörige, 3 oder 4, dann leben da 4 oder 5 Millionen Menschen davon. Und das will man zurzeit jetzt nicht verlieren. Ne? Und das, um das geht es Kampf, nicht irgendwelche Nationalitäten, Probleme, die man also noch in Geschichte sucht. Kroaten und Serben und andere Völker auf dem Balkan haben friedlich gelebt und leben noch heute friedlich. Ich lebe in einem Dorf, der nächste Dorf ist muslimisch, und mit dem Dorf habe ich nie, oder wir mit denen, das ist normal bei uns und das auch mit Serbien. Nur kommen die irgendwelche Kräfte an Macht, also politische Kräfte in Serbien oder wie auch war auch in Kroatien im Zweiten Weltkrieg, die irgendwelche dunkle Ziele haben, ne, wirtschaftliche besonders in diese, und wer weiß von wem auch von Ausland unterstützt, an Macht zu kommen und diese also Gebiete auszunutzen, ne, und die dann provozieren und erpressen die Leute, die gemeinsam leben, und schüren nationale Konflikte. Und das ist auch besonders in Kroatien jetzt zurzeit, ne. Da sieht man Serben, die leben in Kroatien, machen keinen Aufstand gegen diese demokratische Regierung in Kroatien, sondern das sind Serben aus Serbien, die von der sogar Regierung und ein Teil Militär finanziert und unterstützt werden. Und diese Leute, gut bewaffnet, gut bezahlt, erpressen die Serben in Kroatien. Falls sie nicht mitmachen, dann sind die Verräter, also serbische Verräter, und werden auch mit Tod oder Totschlag bedroht, und die müssen auf Barrikaden gehen. In Kroatien.
Aber welche ökonomischen Vorteile versprechen sich denn zum Beispiel die Serben dadurch, dass sie andere Nationalitäten versuchen zu unterdrücken oder die Serben, die in Kroatien leben, aufzustacheln? Was versprechen sich die Leute, die die Nationalitätenkonflikte schüren?
Ja, also das ist diese großserbische, also zentralistische, hegemonistische Politik, die versucht, also jetzt, wie ich schon gesagt habe, also Jugoslawien als solche zu bewahren, nur aus wirtschaftlichem Interesse, also aus, dass man also Positionen, die man bis jetzt hatte, einen Staatapparat zu behalten und davon zu leben, also andere, die arbeiten, die produktiv arbeiten, also für Oberherrschaft für sich zu reservieren und die anderen arbeiten lassen, aber diese produktive Arbeit, was an Gewinn da kommt, also an sich zu nehmen oder selber zu verteilen und für sich beste Teil vom Kuchen nehmen und für die produktive Kräfte oder Republiken das, was übrig bleibt. Ne? Und das wollen die anderen, also Republiken in Jugoslawien zurzeit nicht mehr mitmachen. Und das ist also großer Konflikt. Und das ist also Konflikt zwischen auf einer Seite also noch immer eine nationale Bolschewismus und auf andere Seite zwischen parlamentarische Demokratie, ne, in Slowenien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina, Mazedonien. Serbien und Montenegro vertreten also nationale Bolschewismus, wollen das retten, aber wie ich sagte, also das andere auch auszunutzen, ne, und sogar irgendwann auszulöschen. Ne.
Martin? Wenn man sich so die ökonomische Lage Jugoslawiens anguckt und dann ist die Lage in Serbien mit Kosovo, vor allem mit Kosovo, dann wesentlich schlimmer als in Kroatien und Slowenien, sind die Ängste natürlich sehr groß, wenn zwei gute, zahlungskräftige Partner auf einmal nicht mehr mitmachen. Das kann man vielleicht so illustrieren an der Leitwährung. Vielleicht ist es gar nicht bekannt, aber ich nehme an, schon ist es schon bekannt, dass seit 3 Jahren in Jugoslawien die deutsche Mark Leitwährung ist. Das heißt, der Dinar ist in einem festen Wechselkurs zu D-Mark. Also Währungskurs ist dann ursprünglich 1:7 gewesen. Da haben schon damals Wirtschaftsexperten gesagt, total überbewertet. Wir haben diese wirtschaftliche Kraft überhaupt nicht, dass wir 1:7 das halten. Aber das war irgendwie die Idee, die eigentlich nicht schlecht war, um eine 2000-prozentige Inflationsrate zu dämpfen, die tatsächlich dann verringert wurde. Zunächst hat man gesagt, naja, auf null, was natürlich nicht stimmte. Und da hat sich dann erwiesen, dass innerhalb von einem Jahr die Inflationsrate wohl 160% war und das ursprüngliche Verhältnis von D-Mark zu Dinar 1:7 blieb. Das bedeutete konkrete Verluste für exportierende Unternehmen, zum Beispiel für die Werften in Kroatien, von $500 Milliarden. Und das bedeutete zugleich, dass ein Teil von dieser $500 Milliarden in der Bundeskasse fehlte. Das ist, und dann deswegen griffen dann tatsächlich die kroatischen Wirtschaftsexperten und die serbischen die Bundesregierung an, dass sie versucht, diese Leitwährung, also das Verhältnis zu ändern, also wegen der Überbewertung des Dinars, was natürlich nicht so einfach war, weil das bedeutete, dass man dann automatisch die Gehälter von den Werktätigen, wie man das früher gesagt hätte, auch anheben würde. Das heißt, die Preise müssten in die Höhe schnellen. Das heißt, das Inflationsprogramm von der Bundesregierung wäre ins Wasser gefallen. Und dann musste man unter diesem enormen Druck aber doch um 40% das anheben, also Dinar devalvieren. Da stand das Verhältnis 1:9 und jetzt vor 3 Wochen wieder devalvieren, 1:13, weil die Produktion durch viele Demonstrationen und Unruhen, durch enorme militärische Ausgaben, die jugoslawische Volksarmee für sich in Anspruch nimmt, das ist enorm viel, Das heißt, das sind nur in Kosovo über 50 Millionen Dollar täglich gewesen während des Militäreinsatzes dort. Und das kann eine schwache Wirtschaft, die gesamte jugoslawische Wirtschaft ist, nicht verkraften. Das ist eine schlichte ökonomische Wahrheit. Zweitens ist natürlich der Fall gewesen, wo Serbien in den sogenannten Monetarfonds eingefallen ist. Also das gibt es in der Weltgeschichte überhaupt, vielleicht nur in Mafia-Filmen gibt es sowas, dass man einfach das Geld druckt und damit zahlt, weil sie Gehälter von eigenen Angestellten nicht zahlen konnten, um harte Devisen, die eigentlich goldene Reserve war, damit Jugoslawien vom Internationalen Währungsfonds Kredite kriegt, um überleben zu können, die haben Geld in Wert von 2 Milliarden Mark gedruckt und dann harte Devisen gekauft und mit diesen Devisen haben sie dann Gehälter halt ausbezahlt. Mhm. Und da sagten halt Kroaten und Slowenen, das ist total lächerlich, also das Programm der Regierung kann nicht durchlaufen, wir zahlen wie Idioten drauf und das machte dann auch Montenegro so im Nachhinein in einer geringeren Summe und da hatten die Leute die Nase voll. Die Ängste von den beiden Republiken sind tatsächlich realistisch, also kann man ruhig sagen, dass sie wahrscheinlich mehr Schwierigkeiten, wahrscheinlich, ich bin kein Wirtschaftsexperte, aber wahrscheinlich hätten sie wesentlich größere Schwierigkeiten, aus der Krise herauszukommen als Kroatien und Slowenien. Und das sind die ganz konkreten Ängste, da mag sich niemand gerne trennen von so zwei guten, zahlungskräftigen Partnern. Das kann ich gut verstehen. Ich bin nicht dafür, ich kann das nicht rechtfertigen, aber verstehen kann ich es gut.
Es wird jetzt ein bisschen schwierig, weil wir in Zeitnot kommen. Zum einen wollte ich eigentlich dann noch ein bisschen drauf eingehen oder das nochmal vertiefen, das Verhältnis zwischen reicheren Republiken und ärmeren Republiken, dass die reicheren meines Wissens die ärmeren auch etwas ausgenutzt haben, also billige Rohstoffe bezogen haben, billige Arbeitskräfte. Aber dazu kommen wir jetzt nicht mehr. Auf das Problem Kosovo können wir auch nicht eingehen, weil die Zeit nicht reicht. Ich wollte euch noch fragen, was ihr davon hält oder wie ihr das einschätzt, wenn die Föderation auseinanderfällt, wenn es viele kleine Einzelstaaten gibt. Aber diese Frage möchte ich doch noch zurückstellen und noch auf eine andere kommen, die auch mit Nationalitäten zu tun hat. Ihr beklagt jetzt so den serbischen Chauvinismus. Jetzt möchte ich euch mal fragen, wie leben denn zum Beispiel Roma und Sinti in Kroatien? Haben sie denn bessere Bedingungen dort als in anderen Teilen der Region Jugoslawiens? Oder wie sieht es, ich sage jetzt mal ganz hässlich, mit dem kroatischen Chauvinismus gegenüber Roma und Sinti-Familien aus? Und ich stelle die Frage deshalb, weil es viele Familien gibt, die aus Baden-Württemberg abgeschoben werden sollen oder schon abgeschoben worden sind. In Tübingen gab es ja auch eine Kirchenbesetzung, wo diese Menschen ganz klar nochmal auf ihre schlechte Situation aufmerksam machen wollten.
Ja, also zuerst muss ich zugeben, dass ich mich mit dieser Problematik in Heimat wie auch hier nicht so intensiv beschäftigt habe, einfach aus dem Grunde, weil man selber zu viele Probleme hat, ne? Weil wir sind also zurzeit Kroaten als Aufvolk nicht in bessere Position als andere, also Verfolgte oder andere, die also jetzt in Not geraten sind. Sind das Albaner, sind das Sinti und Roma, sind das also andere Nationen, Palästinenser oder so. Weil also, und ich denke nur, wenn man irgendwann selber also keine Hilfe braucht, dann kann man andere helfen. Und deswegen wundert mich auch zurzeit Politik, was ich hinweisen will, Politik von Bundesregierung oder besonders von Bundesaußenminister und dann Europäische Gemeinschaft, dass sie noch immer solche Jugoslawien unterstützen oder retten wollen, die sogar also das alles verursacht hat, als unfähig zu funktionieren, diese Probleme mit Kosovo-Albaner, mit Sinti und Roma, das hat alles also Jugoslawien verursacht und trotzdem EEG will das finanzieren und nicht eine freie Marktwirtschaft Staat, was Slowenien und Kroatien wollen, also soziale Marktwirtschaft und parlamentarische Demokratie, sondern wollen eine Diktatur, einen zentralistischen Staat mit einem Planwirtschaft finanzieren, der das alles also noch weiter oder noch dadurch sind, wenn man das noch unterstützt und rettet, dann sind noch mehrere Flüchtlinge zu erwarten hier in Westeuropa. Und das ist ein Paradox, der ich nicht begreifen kann. Zur Lage der Sinti und Roma in Kroatien, muss ich sagen, dass natürlich gibt es wahrscheinlich also intolerante Leute, aber dass Regierung als solche kroatische, jetzt neue demokratisch gewählte, gibt es gar keine, also irgendwelche in dieser Richtung, also Probleme. Nur muss man wissen, dass alle diese Flüchtlinge, besonders Sinti und Roma aus Jugoslawien, gekommen sind nach Milošević-Auftritt auf Staatsspitze von Serbien. Und meistens sind die Roma leben auch in diesen Gebieten. Und die sind meist von dort auch vertrieben. Und nichts vertrieben, sondern auch wirtschaftliche Lage ist so in Jugoslawien, dass man nicht viel schenken kann. Und das sind Sinti und Roma gehen dort, wo man also irgendwie noch, reichere Gesellschaft ist, wo man also irgendwie noch auf seinem, weil die solche Lebensart haben, ne, wo die also erst in solche auch Gesellschaften auch existieren können, ne, überhaupt.
Ich fasse mich sehr, sehr knapp, weil die Zeit so fortgeschnitten ist. Ich muss auch zugeben, dass ich es nicht weiß, eigentlich, wie das ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass Sie auch Vorurteilen begegnen wie in anderen Teilen Jugoslawiens. Und ich kann so vielleicht das auf den Begriff bringen und sagen, also Zigeuner ist immer noch ein Schimpfwort.
Vielleicht noch ganz, ganz zum Schluss und sehr kurz. Was wären denn Vorstellungen von euch? Wie kann es weitergehen mit Jugoslawien? Was wünscht ihr euch, dass Slowenien, Kroatien, Serbien, Montenegro, Makedonien sich abspalten? Oder wünscht ihr euch weiterhin einen gemeinsamen Staat, eben nur mit anderen Lebensbedingungen? Was wäre für euch ein Ziel von einer politischen Arbeit?
Mein Wunsch ist also, ich glaube, nichts unrealistisch. Also ich will, abspalten kann man sich nicht, weil da sind keine, bewegte Teile. Wir werden weiter zusammenleben, nur ist das, also was man erwartet, ist, dass solche Regierungen an der Spitze von verschiedenen dieser Nationen, die Jugoslawien zusammen stellen, an Spitze solche Leute kommen, die etwas kompromissfähig sind, die etwas Respekt gegenüber von anderen Nationen haben, Toleranz, was sehr wichtig ist. Das fehlt also wahrscheinlich jetzt in Serbien und die wollen keinen Zug in diese Richtung machen, dass man mindestens innere Grenze in Jugoslawien anerkennt, sondern die propagieren, dass Serbien muss in einem Staat leben, dass wenn das alle Völker in Jugoslawien verlangen, dann kommt das zu Krieg. Also ich wünsche mir also etwas mehr Toleranz und Akzeptanz und dass man also einen Kompromiss schließt oder findet, dass jede Nation kann also selbstständig und sein Leben leben und aus eigenem Interesse mit anderen Nationen irgendwelche Vereinbarungen suchen, ne, die also gemeinsamen Profit oder Interesse sind. Ne.
Also eine größere Gleichberechtigung innerhalb der Völker.
Ja, und dann dadurch dann in Europa, ne, als solche in Europa freie Staaten zu integrieren und ohne dass diese weiter dann nationale Staat keine große Bedeutung hat.
Wünschen wir das auch für die Roma und Sinti?
Ja, natürlich.
Ja, vielleicht noch hinzu, also mein dringender Wunsch ist natürlich, dass es zu keinem Bürgerkrieg kommt. Das ist im Interesse aller, die in Jugoslawien leben natürlich, und dass halt die Vernunft siegt und das Selbstbestimmungsrecht einzelner Völker respektiert wird, genau wie die momentane Grenzen, und dass man sich halt an diese verfassungsmäßige und verfassungsgebende Organe hält und endlich danach handelt und sich nicht terrorisiert. Und das ist halt einfach, ob man sich abspaltet oder nicht, sollen sich halt die Leute tatsächlich entscheiden, selbst entscheiden. Und daher ist es nur eine friedliche Lösung des Konflikts möglich. Der Krieg bringt für keinen was, denn am Schluss muss man wieder verhandeln. Und da hat man nur halt die Toten zu zählen. Und das glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist.
Gut, vielen Dank, dass Sie hier im Studio waren.
Danke Ihnen.
Nun zur Situation jüdischer Menschen in Berlin. Schon verschiedentlich hatten wir über die aktuelle Situation jüdischer Menschen in Berlin hier im Info von Radio Dreieckland berichtet. Ganz kurz nur zur Erinnerung dieser Situation. Kurz vor und auch während des Golfkrieges kamen 269 Menschen aus der Sowjetunion über Israel in die BRD, respektive nach West-Berlin. Dort wurde ihnen zunächst ein Status gewährt, der dann aber immer wieder in Frage gestellt wurde. In den letzten Wochen wurde versucht, diese jüdischen Flüchtlinge in einen sogenannten Kontingentbereich von Flüchtlingen aufzunehmen. Andererseits waren aber Israel und nach einigem Zögern auch die israelitische Gemeinde in West-Berlin unter ihrem Vorsitzenden Galinsky bestrebt, dass diese jüdischen Menschen, die nach Berlin gekommen waren, zurück nach Israel reisen sollten. Nun, seit gestern ist ein neuer Sachverhalt zu berichten. Seit gestern nämlich liegt eine Entscheidung aus dem Bundesinnenministerium vor, dass diesen Menschen keine Aufenthaltsbefugnis gewährt werden soll. Dazu wörtlich aus dem Bescheid des Bonner Innenministeriums, Innenminister Wolfgang Schäuble. Zitat: Humanitäre Gründe, wie es das Ausländergesetz erfordere, liegen nicht vor. Weder der Wunsch, in Deutschland statt in Israel zu leben, noch gar die illegale Einreise in der irrtümlichen Annahme, auf Dauer bleiben zu können, begründen eine humanitäre Notlage. Ein solches Unterlaufen der israelischen Einwanderungspolitik führt zu einer erheblichen Belastung des deutsch-israelischen Verhältnisses und steht daher im Widerspruch zu den politischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Zitat Ende. Der Senat von Berlin wird dieser Auffassung folgen, so sagt jedenfalls der Referent für Ausländerfragen in Berlin. Die Ausreise müsse nunmehr zwangsweise durchgesetzt werden. Es steht damit also zu befürchten, dass aus Berlin als erster deutscher Stadt nach 1945 Juden abgeschoben werden. Die davon Betroffenen haben bereits erklärt, sie würden sich der Abschiebung widersetzen. Unerträglich sei inzwischen auch für Galinski, dass jüdische Menschen aus der BRD abgeschoben werden. Inzwischen sagt er, er sitze zwar zwischen allen Stühlen, könne sich weder positiv noch negativ dazu äußern, aber die Vorstellung, dass polizeiliche Maßnahmen gegen diese jüdischen Menschen eingesetzt werden können, findet er dann doch unerträglich. Zur Erinnerung noch einmal, der Bonner Innenminister Schäuble hatte noch im letzten Herbst von einer, Zitat, großzügigen Einreiseregelung gesprochen. Diese Worte stellen sich nun als Windei heraus. Von der Abschiebung betroffen sind damit dann noch viel mehr jüdische Menschen, die mit Touristikvisum nach West-Berlin oder in die BRD bis zum 30. April 1991 eingereist waren. Eine Einreise in die BRD soll zukünftig nur noch über einen Antrag bei der sowjetischen Botschaft in Moskau möglich sein. Dazu noch zwei Äußerungen von davon betroffenen jüdischen Menschen. Alexander Hamburg sagt, es ist völlig absurd, uns als israelische Touristen zu bezeichnen. Wir waren doch nur 6 Wochen dort. Wir haben nie gedacht, hier in Deutschland auf solche Schwierigkeiten zu stoßen. Und Svetlana Hamburg, sie sagt, sie ist im 6. Monat schwanger. In Israel wollten wir nie bleiben. Die deutsche Kultur ist uns viel näher. Auch die Sprache ist dem Jiddischen ähnlicher. Es ist uns allerdings gar nicht angenehm, um Sozialhilfe bitten zu müssen. Wir wollen hier leben und arbeiten. Jetzt haben wir weder eine sowjetische noch eine israelische oder gar eine deutsche Staatsangehörigkeit. Zu den Veranstaltungshinweisen für heute Abend liegen eine Reihe von Veranstaltungen vor, aber auch schon ein paar Ankündigungen für morgen.
Heute Abend im Rahmen der Yanomami-Ausstellung, mit der das Völkerkundemuseum über den Überlebenskampf der brasilianischen Indianer informiert, wird berichtet um 19 Uhr im Völkerkundemuseum, Eingang Adelhauser Straße, durch 2 Vertreter der Indianer über die aktuelle Situation dort. und zur bevorstehenden Sanierung der Mietshäuser der Siedlungsgesellschaft in Weingarten Ost gibt es eine Mitgliederversammlung des Forum Weingartens 2000 und der Bewohnerinnen und Bewohner. Dort sollen die Schwerpunkte der Sanierung beraten und beschlossen werden. Es findet also heute Abend um 20 Uhr im Stadtteilbüro statt.
Da wird sicherlich gleich wohl auch noch die anschließende Sendung von Weingarten dazu etwas genauer erklären. Nein, doch nicht.
Ja, dann veranstaltet der Arbeitskreis kritischer Juristen, der AKJ von der Uni Freiburg heute Abend eine Veranstaltung und eine Diskussion zum Thema Kronzeugenregelung. Warum verstößt sie gegen rechtsstaatliche Prinzipien?